Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Denizer. Hallo und herzlich willkommen. Der US-Sondergesandte General Keith Kellogg ist zu Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. US-Präsident Trump schockiert einmal mehr, diesmal mit Aussagen über die Ukraine, die in besorgniserregendem Einklang mit der russischen Propaganda stehen. Und wieso will Polen eigentlich keine Truppen in die Ukraine entsenden? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem, gestern ist der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Marian Turski im Alter von 98 Jahren gestorben. Wir erinnern an sein Leben und seine wichtigste Botschaft an die Welt. Und wir berichten über eine Ausstellung zur neuen Sachlichkeit in der Kunsthalle Mannheim und darüber, was wir von den Vertretern der Strömung auch heute noch lernen können. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: US-Sondergesandter Keith Kellogg in Kiew. Wir sind uns der Bedeutung von Sicherheitsgarantien bewusst. Und EU einigt sich auf 16. Sanktionspaket gegen Russland. Keith Kellogg, Sondergesandter des US-Präsidenten für die Ukraine, ist in Kiew eingetroffen. Er wird unter anderem mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky über mögliche Friedenslösungen sprechen. Nach seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof betonte Kellogg, dass er für gute Gespräche in die ukrainische Hauptstadt gekommen sei. Er wolle die Position der ukrainischen Regierung zu einem möglichen Friedensabkommen mit Russland anhören. Die USA seien sich der Bedeutung von Sicherheitsgarantien bewusst und bereit, das Notwendige bereitzustellen, so Kellogg weiter. Nach den Gesprächen in Kiew werde er nach Washington zurückkehren und Präsident Trump berichten, um sicherzustellen, dass alle Positionen verstanden wurden. Er unterstrich, dass Trump das Leid der Menschen und die Zerstörungen durch den Krieg erkenne und deshalb an einer Beendigung des Konflikts interessiert sei. Der Besuch findet vor dem Hintergrund der jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien statt, bei denen keine ukrainischen Vertreter anwesend waren. Die Regierung in Kiew hat mehrfach betont, dass sie keine Vereinbarungen akzeptieren werde, die ohne ihre Beteiligung getroffen wurden. Staatspräsident Andrzej Duda hat sich indes nach seinem gestrigen Treffen mit dem US-Sondergesandten für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, optimistisch über eine mögliche Deeskalation des Ukraine-Krieges gezeigt. Duda erklärte, er rechne zumindest mit einer Unterbrechung der Kämpfe und hoffe auf ein Ende der russischen Aggression. Besonders betonte der Staatspräsident die amerikanische Sicherheitszusicherung für die Region. Man hat uns versichert, dass die Amerikaner keineswegs die Absicht haben, die Aktivitäten in unserem Teil Europas zu reduzieren, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit und die Zahl der amerikanischen Truppen zu verringern. Ganz im Gegenteil, wir können mit einer verstärkten US-Präsenz rechnen. Das Treffen fand im Warschauer Präsidentenpalast statt und konzentrierte sich auf die aktuelle Sicherheitslage in Osteuropa. In diesem Zusammenhang kündigte Duda an, für Montag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates einzuberufen. Die Europäische Union hat sich auf ein weiteres, mittlerweile 16. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Entscheidung und betonte, dass der Druck auf den Kreml aufrechterhalten werde. Ein zentraler Punkt der neuen Sanktionen ist die verstärkte Bekämpfung der Umgehung bestehender Maßnahmen. Dazu gehören gezielte Maßnahmen gegen die sogenannte Schattenflotte Russlands, die trotz internationaler Restriktionen weiterhin Rohöl transportiert. Zudem sieht das Paket neue Import- und Exportverbote vor. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für heute ein weiteres Treffen zur Ukraine und zur europäischen Sicherheit einberufen. Es folgt auf den Gipfel vom Montag in Paris, an dem die Staats- und Regierungschefs von 7 europäischen Ländern, darunter Polen, sowie Vertreter der NATO und der EU teilnahmen. Im heutigen Gesprächskreis sind auch Länder vertreten, die am Montag nicht eingeladen waren, darunter Norwegen, Kanada, die baltischen Staaten, Tschechien, Griechenland, Finnland, Rumänien, Schweden und Belgien. Einige Teilnehmer werden sich online zuschalten. Der polnische Historiker, Journalist und langjährige Geschichtsredakteur der Zeitschrift Politiker Marian Turski ist am 18. Februar im Alter von 98 Jahren verstorben. Turski hat sein Leben der Förderung der polnisch-jüdischen Beziehungen, dem Einsatz für die polnisch-deutsche Aussöhnung und der Bewahrung der Erinnerung an die polnischen Juden gewidmet. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung des Polin-Museums für die Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Er hat die Menschen häufig daran erinnert, dass Auschwitz nicht vom Himmel gefallen ist, und forderte die Gesellschaft auf, aus den Lehren der Geschichte zu lernen. Und Polen hat eine der kältesten Nächte des Jahres hinter sich, in der die Temperaturen landesweit weit unter den Gefrierpunkt sanken. Meteorologen warnen, dass die Temperaturen weiter fallen könnten. Besonders betroffen war die Tatra-Region, wo eine Wetterstation in Nitwowory-Kocioł minus 41 Grad gemessen hat. Dies ist die niedrigste Temperatur in diesem Jahrhundert in Polen und eine der kältesten, die jemals in der Tatra registriert wurden. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Nach den russisch-amerikanischen Gesprächen in Saudi-Arabien weisen die neuesten Aussagen von US-Präsident Trump einen besorgniserregenden Einklang mit der russischen Propaganda auf. Ex-Premierminister Leszek Miller übt im Anschluss an den Gipfel in Paris scharfe Kritik an der EU und Ursula von der Leyen. Und wieso stemmt sich Polen gegen eine Truppenentsendung in die Ukraine? Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kokler.
Die amerikanisch-russischen Gespräche fanden am Dienstag in Riad statt. Die Ukraine hat betont, diese seien nicht bindend, weil ihre Vertreter nicht eingeladen wurden. Daraufhin hat Trump Wladimir Zelensky angegriffen und der Ukraine vorgeworfen, den Krieg begonnen zu haben, berichtet Gazeta.pl. Der amerikanische Präsident traf sich mit Journalisten in Mar-a-Lago. Er wurde gefragt, welche Botschaft er für die Ukraine habe, die sich vielleicht verraten fühlen, weil sie nicht zu den Gesprächen in Riad zugelassen wurden. Er habe gehört, dass sie verärgert darüber gewesen seien, dass man ihnen keinen Platz am Verhandlungstisch zugestanden habe. Einen solchen Sitz hätten sie 3 Jahre lang und lange davor gehabt. Es hätte eine Lösung gefunden werden können. Selbst ein schwacher Verhandlungsführer hätte das Problem schon vor Jahren lösen können, ohne viel Land zu verlieren, ohne Menschenlebenden und Städte zu verlieren, sagte er. Trump fügte hinzu, dass die Ukraine die Sache schon vor 3 Jahren hätte beenden sollen. Es gab auch Kritik am ukrainischen Präsidenten, liest man weiter. Dies sei ein Anführer, der nur 4% Unterstützung habe, behauptete Donald Trump. Der amerikanische Präsident versicherte, dass die Forderung nach Wahlen in der Ukraine keine von den Russen gestellte Bedingung sei. Dennoch decke sich diese Forderung mit der Propaganda des Kremls. Politiker beziffert laut einer aktuellen Umfrage Zelenskys Unterstützung auf 52%. Der ehemalige Premierminister Leszek Miller kritisierte die Friedensgespräche zwischen den USA und Russland sowie das Vorgehen der Europäischen Union in diesem Zusammenhang scharf. Die Chefin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen erntete besonders scharfe Kritik. Der ehemalige Ministerpräsident warf den europäischen Staats- und Regierungschefs vor, die letzten 3 Monate verschwendet zu haben. Die Ukraine hat den Krieg verloren und es gibt keinen Grund, dies zu verschleiern, sagte der ehemalige Premierminister Leszek Miller und bezog sich dabei unter anderem auf den informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris. Er fügte hinzu, dass die eventuelle Einigung in Riad vielleicht ein noch größerer Schock sein könnte. Der ehemalige Premierminister warf den europäischen Staats- und Regierungschefs vor, Zeit zu vergeuden. Seit den Wahlen seien 3 Monate vergangen und man hätte einen Plan ausarbeiten können, auf den die USA oder Russland hätten reagieren können. Doch die Schubladen seien leer. Hunderte von Analysten, die bei der Europäischen Kommission beschäftigt seien, hätten sich nicht mit dem Thema befasst, so Miller. Der polnische Politiker kritisierte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen scharf und sagte, dass sie die Situation nicht im Griff habe. Seiner Meinung nach könnten die Vereinigten Staaten ihr militärisches Engagement an der Ostflanke der NATO reduzieren, zum Beispiel als Gegenleistung für den Abzug der russischen Truppen aus Belarus. Frankreich wollte zusammen mit Polen und dem Vereinigten Königreich 25.000 Soldaten in die Ukraine entsenden, doch Donald Tusk lehnte dies ab, berichtet Rzeczpospolita. Nach dem Pariser Treffen argumentierte Tusk, dass niemand erwartet habe, an einer friedenserhaltenden Mission in der Ukraine teilzunehmen. Die Wahrheit sei jedoch eine andere. Die Amerikaner hätten den europäischen Verbündeten präzise Fragen zu diesem Thema geschickt, erinnert die Tageszeitung. Einige der Fragen, die auch Warschau aus Washington erhielt, lauteten: Ist Ihr Land bereit, seine Truppen im Rahmen einer Friedensmission in der Ukraine einzusetzen? Wo sollten diese Truppen stationiert werden und für wie lange? Auf welche Maßnahmen sollten sich die Vereinigten Staaten, Verbündete und Partnerländer vorbereiten, falls Russland diese Truppen angreift? Die Zeitung schreibt, dass Präsident Emmanuel Macron in den letzten Wochen auf die Schaffung einer Friedenstruppe mit Truppen aus Frankreich, Großbritannien und Polen gedrängt hat. Der Vorschlag sah vor, 25.000 Elitesoldaten in die Ukraine zu entsenden, die hinter der Frontlinie, hinter den ukrainischen Truppen stehen sollten. Ihre Glaubwürdigkeit sollte von der Beteiligung der beiden Atommächte an der Mission abhängen. Elite Nebor, ein im Artikel zitierter Experte des französischen Instituts für internationale Angelegenheiten, der sich seit langem mit der Idee einer europäischen Mission in der Ukraine befasst, glaubt, dass ein Schlüsselfaktor, der die Haltung Warschaus erklärt, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen seien. Es gebe eine parteiübergreifende Vereinbarung in Polen, das Thema der Truppenentsendung in die Ukraine nicht vor dem 18. Mai anzusprechen, sagte er. Nachdem Polen die Idee einer friedenserhaltenden Mission zur Sicherung des Friedens torpediert hat, werben die europäischen NATO-Verbündeten nach Erkenntnissen des Blattes für ein Unterstützungsprogramm für die Streitkräfte der Ukraine selbst. Es soll um ein 700 Milliarden Euro schweres militärisches Hilfspaket gehen, berichtet die Tageszeitung Rzeczpospolita. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Am gestrigen Dienstag ist in Warschau der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Marian Turski, gestorben. Der polnische Historiker und Journalist war 98 Jahre alt. Arkadiusz Huber mit einem Nachruf und mit einer ganz klaren Botschaft des Verstorbenen.
Marian Turski wurde am 26. Juni 1926 als Moshe Turbowitsch im litauischen Druskinin Kai geboren. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wurde er mit seiner Familie im April 1940 ins Ghetto Litzmannstadt eingewiesen. Von dort aus wurde er im August 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Im Rahmen der Evakuierung des Lagers gelangte er im Januar 1945 mit einem der sogenannten Todesmärsche nach Loslau, von wo aus er zuerst ins Konzentrationslager Buchenwald und dann nach Theresienstadt deportiert wurde. Am 8. Mai 1945 erlebte er in einem Zustand totaler Entkräftung die Befreiung. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ er sich in Warschau nieder. Seit 1945 war er in der Jugendorganisation der Polnischen Arbeiterpartei, später in der Presseabteilung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei tätig. Seit 1958 war er Leiter der historischen Redaktion des Nachrichtenmagazins Politika. Bis zu seinem Tod war er auch als Journalist tätig. Turski war Vorsitzender des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau, Mitglied des Hauptvorstands des Vereins der jüdischen Kombattanten und Opfer des Zweiten Weltkrieges, Mitglied des Internationalen Auschwitzrates und des Rates des Hauses der Wannsee-Konferenz. Seit dem 26. März 2009 war er Vorsitzender des Rates der Warschauer Museums der Geschichte der polnischen Juden und seit 2021 Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Am 27. Januar 2020 hielt er eine wichtige Rede anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Konzentrationslager Auschwitz. Er sagte damals, das 11. Gebot lautet, seid nicht gleichgültig. Und er sagte immer wieder,
wenn ich eine Aufgabe habe, dann wäre diese, die Nachfolger zu warnen, damit sie etwas Schlimmes vermeiden. Auschwitz ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Es passiert schrittweise, während man Fünfjährigen beibringt, wie man Katzen tötet, wenn man sie gleichgültig gegenüber dem menschlichen Unrecht und der Ehre macht. Wenn wir zig, hundert oder tausend Tode vermeiden können, dann ist es unser aller Pflicht.
Diese Worte wurden zu seiner wichtigsten Botschaft für alle Lebenden. Besonders in der derzeit angespannten weltpolitischen Situation gewinnen Turskis Worte an noch mehr Bedeutung.
An das Leben und die wichtigste Botschaft von Marian Turski hat Arkadiusz Łubaj erinnert. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Die neue Sachlichkeit entwickelte sich 1925 zu einer bedeutenden Strömung in der Weimarer Republik. Es war die Kunsthalle Mannheim, die ihr damals diesen Namen gab. 100 Jahre später zeigt sie in einer beeindruckenden Ausstellung erneut einige der wichtigsten Werke dieser spannenden Kunstepoche. Nach der Ekstase des Expressionismus suchte man zwischen den beiden Weltkriegen die Nüchternheit des Blicks, nach dem Überschwang des Gefühls die Abkehr von jedweder Sentimentalität. Die neue Sachlichkeit gilt heute als die letzte Phase jener Moderne, die sich in Auseinandersetzung mit den Prozessen der seit 1890 rapide eintretenden Urbanisierung konstituierte. Im September 1925 fand in der Kunsthalle Mannheim unter der Leitung des damaligen Direktors und Kunsthistorikers Gustav Friedrich Hartlaub eine Ausstellung statt, die den Namen einer ganzen Epoche prägte. Die meisten Kunstwerke der damaligen Schau sind auch zum diesjährigen Jubiläum zu sehen. Einige von ihnen gelten jedoch als verschollen. Wojciech Oschinski berichtet.
Mit dem Bremer Kunsthistoriker und Mannheimer Kunsthallendirektor Gustav Friedrich Hartlaub hatten die Deutschen auch einen ihrer sensibelsten politischen Seismographen. Mit der 1925 eröffneten Ausstellung Neue Sachlichkeit gab er der Epoche einen gültigen Namen, der in der Weimarer Republik und in einigen anderen europäischen Ländern sogar noch in den späten 30ern vorherrschte und der im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Dritten Reichs daher nicht ganz frei von negativen Konnotationen war. Von den vor 100 Jahren gezeigten 123 Werken konnte die Kunsthalle Mannheim 112 Gemälde identifizieren, was leichter klingt als es war. Die drei größten Vertreter der neuen Sachlichkeit, Georges Grosz, Otto Dix und Max Beckmann, sind jedoch auf jeden Fall vertreten, versichert die Kuratorin der Ausstellung Inge Herold.
Beckmann ist vielleicht eher der Grenzgänger, der so zwischen den Positionen hin und her oszilliert. Grosz und Dix sind Vertreter des sogenannten linken veristischen Flügels, die sich um die Zeitgeschehen gekümmert haben, ganz sozialkritisch die Missstände angeprangert haben und eben dann auch tatsächlich so den Finger in die Wunde gelegt haben und wirklich gezeigt haben, wie die Umstände damals waren, ganz kritisch und unverhohlen und schonungslos.
Das gesellschaftliche Klima der sogenannten goldenen Zwanziger prägte vor allem die deutsche Malerei. Allerdings war die neue Sachlichkeit kein rein deutsches Phänomen. Die Museumsleitung in Mannheim versuchte nicht nur die ursprüngliche Ausstellung von 1925 zu rekonstruieren, sondern erweiterte sie noch um rund 120 Werke von italienischen, niederländischen, amerikanischen und sogar ukrainischen Künstlern wie Ivan Babi, der in Deutschland sowie Frankreich gelebt hatte, sich aber auch für Polen interessierte. Zu sehen sind auch Bilder von Carlo Mense, der einst an der Kunstakademie in Wrocław unterrichtete, unweit des heutigen Platz Polski am Ufer der Oder. Und wir entdecken sogar ein Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso.
Man hat versucht, die Realität, die Wirklichkeit darzustellen und das eben über Deutschland hinaus.
Vielleicht ist dies auch der Grund, warum die neue Sachlichkeit bis heute fasziniert. Unter glatten Oberflächen, die von altdeutscher Malerei inspiriert sind, verbergen sich oft Abgründe, zumindest jedoch Widersprüche. Widersprüche, die von den Künstlern nie simpel aufgelöst werden konnten. Diese innere Zerrissenheit der Bilder versuchte Hartlaub damals zu lösen, indem er die Vertreter dieser Epoche in zwei Gruppen aufteilte. Eine linke und eine konservative. Auch dies hat heute die Kunsthalle Mannheim erneut versucht, was keineswegs einfach war. Als links galten nämlich auch Franz Lenk oder Werner Peiner, die zunächst KPD-Mitglieder waren und später unter den Nationalsozialisten regimegefällig malten oder sogar zu Hitlers Lieblingskünstlern gehörten. Neue Sachlichkeit bedeutete also auch, neben innerer und äußerer Emigration sowie Vernichtung und Vertreibung, politische Anpassung, zum Beispiel als die deutschen Nazis die Macht ergriffen hatten. Dies könne man wohl an dem Bild Die Kallenberger Familie von Adolf Wissel besonders gut illustrieren, meint Inge Herold.
Das Bild ist äußerst realistisch gemalt und das fasziniert uns vielleicht heute auch so, weil ein handwerkliches Können dahinter steckt, Aber was dargestellt ist, ist eben die heile Familienwelt einer bäuerlichen Familie in der Nazizeit. Und das Bild fand auch tatsächlich Gefallen in der Zeit, hat einen Wettbewerb für das schönste deutsche Familienbild gewonnen und wurde dann auch von Adolf Hitler für den Staat angekauft.
So gibt es viele Experten, die in der neusachlichen Bewegung bereits präfaschistische Elemente entdeckt haben. Die um einige historische Perspektiven erweiterte Ausstellung sollte folglich auch eine Warnung sein, und zwar vor
extremen Entwicklungen, vor extremer politischer Entwicklung. Es ist die Entwicklung beispielsweise von Antisemitismus, denn viele der Künstler, die in den 20er Jahren erfolgreich waren, sind dann tatsächlich von den Nazis verfolgt und umgebracht worden. Wirklich auch Phänomene, die heute wieder auftauchen, wie Fremdenfeindlichkeit, wie Rassismus, wie Frauenfeindlichkeit, die sind heute genauso virulent.
In der Tat, in der Mannheimer Ausstellung von 1925 war keine einzige Frau vertreten. In der aktuellen Jubiläumsschau befinden sich deswegen 21 Künstlerinnen, die heute der neuen Sachlichkeit zugerechnet werden können.
Es ist ein Spiegel der damaligen Zeit auch. Und das hat sich über die Jahre ja auch geändert. Allerdings muss man sagen, wenn man im Rückblick schaut, die Künstlerinnen sind trotzdem noch in der Unterzahl. Man macht viele Neuentdeckungen, auch im Kontext dieser Ausstellung, beispielsweise Ilona Singer. Aber die Männer dominieren trotzdem das Bild der neuen Sachlichkeit.
Meint Inge Herold. Ähnlicher Meinung ist der Kulturjournalist und Redakteur des Art-Magazins Tim Sommer.
Also für mich sind vor allem spannend tatsächlich die Frauen, die jetzt wieder neu dazugekommen sind. Vor allem Kadetin Klipp und Lotte Laserstein, eine ganz fantastische Malerin, auch mit einem schrecklichen Schicksal, die jetzt in den letzten Jahren neu entdeckt wurde und hier in den richtigen Zusammenhang wieder gestellt wird. Die gehört einfach in den Kanon. Jetzt mit dieser Ausstellung ist sie endlich wieder richtig drin.
Eines haben fast alle Bilder gemeinsam. Sie durchzieht eine tiefe Melancholie, ob der Unerklärlichkeit der politischen Verhältnisse und des seltsamen Verhaltens der deutschen und europäischen Eliten in den 30ern. Dies einte übrigens die Künstler der neuen Sachlichkeit, zum Beispiel mit den polnischen Katastrophisten wie Władysław Sybyła oder gar wie Stanisław Ignacy Witkiewicz, die in ihrer Malerei und Lyrik graue Wolken über Europa heranrücken sahen. Doch ziehen viele neusachliche Bilder aus den extremen Gegensätzen ebenso einen frivolen Kitzel. Arno Henschels, die Dame mit Maske von 1928, eine wahrliche Entdeckung, ist hierfür ein bezeichnendes Beispiel. Das Bild vibriert vor Erotik. Wie in der zeitnah erschienenen Traumnovelle von Arthur Schnitzler sind ihre Augen mit einer schwarzen Maske verdeckt und ihr Mittelscheitel streng gezogen. Man gewinnt den Eindruck, dass die ebenso streng geschminkten Lippen sozusagen ein Eigenleben führen. Die neusachliche Programmatik war damals auch für viele Journalisten attraktiv. Egon Erwin Kisch betonte, dass die neue Sachlichkeit ein legitimes journalistisches Mittel sei, um möglichst viele Leser zu erreichen und sogar notwendig, wenn die deutsche Reportage Anschluss an internationale Entwicklungen finden wolle. Auch der rasende Reporter selbst ist in der Mannheimer Schau zu sehen. Auf dem Bild von Rudolf Schlichter steht Kisch vor einer Litfaßsäule, die vornehmlich mit Kino- und Tanzabendanzeigen beklebt ist. Doch das Gemälde bezieht sich auch auf die Sportbegeisterung des Prager Autors. Auf einem der Plakate sehen wir die Ankündigung des Spiels Tennis Borussia Berlin gegen Sturm Prag. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mühen der Mannheimer Museumsleitung sich überaus gelohnt haben. Herausgekommen ist eine umfangreiche, dichte und beeindruckende Ausstellung zu dieser kurzen, aber doch spannenden Epoche zwischen den beiden Weltkriegen.
Die Ausstellung Die neue Sachlichkeit, ein Jahrhundertjubiläum in der Kunsthalle Mannheim, dauert noch bis zum 9. März 2025. Danach wird sie in anderen deutschen Städten zu sehen sein. Ein Beitrag von Wojciech Huschinski. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linzer. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Czas bez dna tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach,
zakochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków, leciutkich pasaży, twarzy twej z mgły marzeń. Śniło się, co było, a ten czas to miłość. Co jest i co nie jest, czyj to życia rejestr. Czegoś było mało, więcej się zdawało. Ledwo dotykało i duszę, i ciało, sens życia ukryty, rozlane błękity. Czas, dzień wciąż nam zmienia, jest czas smugi cienia, zatopionych lądów i głupich poglądów. Jest czas odwrócenia w długiej smudze cienia, krok gdzieś i z powrotem. Co będzie potem? Walc, krok, cel, myśl wciąż nie ta, rapsodyczny temat. Niby tak, a nie tak, bo ton z Koheleta. Jakby ktoś nas w tańcu trzymał bardzo mocno, jakby ktoś aż z głębi nie spuszczał z nas oczu. Rozlany ogień wyczerpany, smutek zapomniany, gwiazd spokój nad nami. Melancholia wita, lecz cała w błękitach. Podaj miła rękę, życie takie piękne.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.